Dieter?
Dieter!
Ja?
Wir haben ein Riesenproblem.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, aber keins, das wir hier nicht gelöst bekämen. Wir sind ja aber auch nicht Dieter, sondern herzlich willkommen zurück, meine liebe Anna.
Willst du dänische Lakritz, die ich dir versprochen habe, mal wieder zu Hause vergessen habe?
Jedes Mal.
Es tut mir leid. Habe ich irgendwas verpasst während meiner Arbeitsabwesenheit? Ich komme mit dieser Freundlichkeit nicht klar.
Gar nichts. Man wird doch wohl einfach mal freundlich zu seiner Arbeitsehefrau sein dürfen, wo wir uns doch letzte Woche so böse gestritten haben über Killers of the Flower Moon.
Das stimmt. Ich hätte auch beinahe danach die Nacht gar nicht gut geschlafen. Wir hatten allerdings 10 Stunden Rückfahrt im Auto mit 2 kleinen Kindern. Davon hat immer ein geweint. Danach habe ich dann tatsächlich geratzt wie ein Murmeltier. Da kann auch unsere kleine Auseinandersetzung über Killers of the Flower Moon mich nicht drum bringen, den Schlaf. Aber trotzdem, ich bin so ein bisschen besinnlich eingestimmt. Mhm. Ich habe noch Lebkuchenreste zwischen den Zähnen
hängen.
Ist
bald Weihnachten.
Ist bald Weihnachten, deswegen heute mal keine Klopperei.
Nein, ich denke nicht. Wir haben 2 wundervolle Gäste, die leider während deiner Abwesenheit hier bei uns waren. Aber die beiden haben zurzeit 2 Filme im Kino, die wir immerhin gesehen haben. Zum einen Ein Fest fürs Leben und dazu die mittlerweile 4. zumindest uns bekannte Verfilmung von Das fliegende Klassenzimmer. Beide von der UFA produziert, also der größten und ältesten deutschen Filmproduktionsfirma, gegründet 1917, also wirklich als die Bilder gerade mal laufen lernten. Von dort, also jetzt nicht von damals, sondern von der aktuellen UFA, sind heute Produzent und Geschäftsführer Sebastian Werninger und Diversity-Managerin Juliana Mauck bei uns. Um mal so ein bisschen über aktuelle Produktionsstandards und Diversität deutscher Kino- und Serienproduktion zu quatschen. Es war wirklich spannend, was da alles so rausgekommen ist.
Dann ist ja auch klar irgendwie, dass du diese Gäste einlädst, wenn ich nicht da bin. Aber ich habe auch noch was dazu zu steuern. Ich habe nämlich das neue Fliegende Klassenzimmer gesehen und du Ein Fest fürs Leben, oder?
Ja, dann machen wir das doch einfach genau so und fangen damit an. Wir befinden uns beim Aufbau einer Hochzeitsfeier. Verantwortlich dafür ist die Catering- und Eventfirma von Dieter, gespielt von Christoph Maria Herbst. Und selbst wer noch nie in seinem Leben einen einzigen Film gesehen hat, schnallt nach wenigen Sekunden, hier läuft so überhaupt gar nichts nach Plan.
Was hab ich euch? Ich hab gesagt, auf mein Zeichen hin. Hab ich das gesagt oder nicht? Fassbar, aber in dem Sauhaufen hier hört einem ja keiner zu und ich kann dann eure Scheiße ausbügeln. Stundenlang fahre ich durch diese verkackte Nacht, um die Feier zu retten. Und in einer Sekunde fahrt ihr den ganzen Abend vor die Wand und macht alles kaputt. Alles!
Ja, Dieters Crew nimmt den, ich finde ja, ein bisschen zu häufig in Komödien mit Christoph Maria Herbst, leicht Stromberg-esken Chef.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja, also diesen Dieter halt nicht wirklich ernst. Er selbst hat mit seiner Catering-Firma auch schon bessere Tage gesehen, das merken wir. Und der Bräutigam, das kommt noch dazu, ist ein Arschloch, das sich mit jedem vor Ort anlegt. Auch mit Steve zum Beispiel, dem Sänger der Hochzeitsband.
Hi, Steve.
Ja, guten Tag. Ich bin der Bräutigam und ich bin gar nicht glücklich mit dieser Last-Minute-Änderung hier. Und ich sehe auf Ihrer Bühne auch keinen Großbildschirm.
Kein Bildschirm, ja, das ist richtig. Aber da hätten Sie das Pro-Set buchen müssen. Das ist ja mit dabei, automatisch.
Also ist das jetzt meine Schuld, oder?
Auf keinen Fall.
Heute Abend will ich es schlicht, schick und elegant.
Schlicht, schick und arrogant, alles klar, verstanden.
Okay, jetzt pass mal auf, mein Freund. Das ist meine Hochzeit und kein Ballermann. Ich will keine Reise nach Jerusalem, ich will keine Brautentführung und ich will schon gar nicht irgendeine Polonaise oder so ein Schnulli.
Polonaise machen wir aus Prinzip nicht. Das ist 80er Jahre Billo.
Gut.
Ja, Steve, gespielt von Marc Hosemann, ist extrem divös, seine Band dafür nicht besonders melodiös, Dieter unter anderem deshalb extrem nervös, seine Crew an diesem Abend nicht besonders graziös und das macht die ganze Hochzeit einigermaßen desaströs.
Das klingt jetzt, so wie du es erzählst, alles nicht unbedingt besonders fabulös, wenn du mich fragst, ist das echt ein Kinofilm?
Ja, und ich sag's auch vielleicht direkt mal vorab, der wäre im Fernsehen so samstagsabends Sat.1, um den mal in so eine Schublade zu schieben, wahrscheinlich wirklich besser aufgehoben. Es wird halt kontinuierlich mit nicht endenden Klischees jongliert, dabei auch immer wieder mal eine Keule fallen gelassen, zum Beispiel im Umgang des Fotografens mit der Brautmutter.
Ja, wunderschön. Nicht zu viel, nicht zu viel. Ja, das ist es. Ja, auch schön. Was soll das denn? Die soll da weg. Guck dir das an! Da steht die Alte mitten in meinem Bild!
Die Alte ist meine Mutter. Mutti, gehst du bitte zur Seite?
Ja, das Gelbe bitte mal zur Seite.
Ja, natürlich.
Und vor allem, und das fand ich ehrlich gesagt schlimmer, im Umgang mit Diversität. Also Dieters rechte Hand, die Frau, die eigentlich schon längst diesen Laden für den dauergestressten Catering-Chef schmeißt, ist die schwarze Jella, gespielt von Cynthia Mikas. Auf den ersten Blick ist das erfreulich, dass die so komplett selbstverständlich daherkommt, also dass die da jetzt keine Introduction kriegt, warum sie jetzt ausgerechnet schwarz ist, das spielt keine Rolle. Dann hören wir sie aber gleich in ihrer ersten Szene und zack, Klischee, Angry Black Woman.
Wir müssen hier arbeiten, vor allen Dingen.
Ein Wort und ich schmier dir eine.
Was ist hier los?
Du schmierst mir eine? Oh, da habe ich aber Angst.
Jella, ist gut jetzt, ja?
Was ein Clown, ich schmier dir eine. Ja, versuch's. Und ich klatsch dich richtig weg.
Sag mal, geht's noch?
Dieter, entweder du kriegst dich hier in den Griff oder es knallt.
Das ist dann aber nicht ganz unproblematisch, finde ich. Divers besetzt, aber die Figuren nur Klischees?
Ja, da knallen halt so ein bisschen zwei Philosophien aufeinander. Ne? Zum einen wird hier eben, also wirklich so klassisch deutsche Komödie, es wird jede Figur durch den Dreck gezogen. Also alle sind ein wandelndes Klischee. Da könnte man sagen, warum soll man da jetzt Ausnahmen machen? Aber bei den komplett weißen Figuren sind es halt unterschiedliche Charakterklischees. Bei den POC-Figuren sind es aber ethnische Klischees. Es sind zum Beispiel auch türkisch- und arabischstämmige im Team. Unter anderem zwei radebrechend deutsch redende Syrer, die natürlich studiert haben vor ihrer Flucht.
Ich ahne, wo es hingeht.
Ja, es geht nur in Richtung Herkunft und auf auch so uralte, saudoofe Vorurteile. Also der Türke im Team so ein bisschen fülliger, so redet auch so die ganze Zeit mit so Akzent. Und hat wirklich immer nur so stupide Lebensweisheiten, One-Liner parat. Beinahe, als gäbe es jemand Asiatischstämmigen, der vor allem, was er sagt, immer sagen würde, Konfuzius sagt. Also so die Ebene. Ne? Und dazu erwähnt die Schwarze im Team, das hatten wir schon, ständig Angry Black Woman, die immer alle zusammenstaucht und böse guckt. Das fand ich dann schwierig, zumal die Rahmenhandlung ja einfach nicht mehr hergibt als deutscher Dieter plagt sich mit seiner zusammengewürfelten, völlig heterogenen Catering-Truppe auf dieser Möchtegern-Traumhochzeit in einem Landschlösschen rum und alles geht schief.
Ich mag mich wiederholen, aber warum läuft der jetzt im Kino?
Ja, das habe ich bis zuletzt auch nicht ganz verstanden. Ich hatte auch die ganze Zeit beim Gucken so ein Fernsehgefühl. Und dann habe ich mal den Regisseur gegoogelt, weil der mir nichts gesagt hat. Richard Huber, der auch das Drehbuch geschrieben hat und da wurde mir dann einiges klar. Der hat nämlich bisher wirklich ausschließlich Fernsehen gemacht. Darunter einige Tatorte und Comedy-Erfahrung hat er wenig, außer dass er in den 90ern mal Lukas gedreht hat.
Da klingelt was.
Ja, wer sich dran erinnert, Dirk Bach. Damals.
Ja, Freitag 21:45, vor 7 Tage, 7 Köpfe.
Ja, genau sowas. So. Und später hat er noch ein paar Folgen Dani Lowinski gemacht mit Annette Frier. Also halt auch so die Art Comedy.
Ich entnehme dem nicht reingehen?
Ja, nicht wirklich ins Kino. Das tut mir auch ein bisschen leid, das zu sagen. Ich mag ja grundsätzlich auch Christoph Maria Herbst, wenn er eben nicht nur den Stromberg raushängen lässt. Wenn ein Fest fürs Leben irgendwann mal in vermutlich auch nicht allzu ferner Zukunft, wenn der mal im Fernsehen läuft, dann kann man den mal so vom Sofa aus mit weggucken. Vielleicht auch, um danach mal so für sich über Fortschritt im deutschen Storytelling nachzudenken und wo da auf jeden Fall auch echt noch ganz gut Luft nach oben ist.
Na dann von dort aus direkt zum erfreulicheren Film aus dem Hause Ufer, Das fliegende Klassenzimmer, dein Auftritt, Sportsfreund Westerholt. Ja.
54, 73, 2003. Nee, das passt jetzt nicht ganz zu den eingefahrenen Fußball-Weltmeistertiteln über die Jahre. In diesen Jahren gab es dagegen bereits Verfilmungen eines Literaturklassikers. Erich Kästners Das fliegende Klassenzimmer, meine Lieblings, ist übrigens die von 73 mit Blacky Fuchsberger und Heinz Reinke. Das war so in meiner Kindheit wirklich der perfekte Sonntag-Nachmittag-Regenwetterfilm.
So. I feel you. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe und
so
ich habe
schön.
Ihn geliebt.
Wenn der dann im Fernsehen kam, wirklich, die mag ich extrem, diese Verfilmung. Und passend zum runden Geburtstag, also dem runden Geburtstag jetzt 20 Jahre nach der letzten Verfilmung, hat sich die UFA wohl gedacht, ach Mensch, guck mal einer an, das machen wir doch nochmal wieder neu. Die Frage, die sich dann immer stellt, Anna, ist, brauchen wir diese 2023er Version?
Ja, ich finde, die Frage ist natürlich ein bisschen oll, aber sie ist ein Stück weit auch berechtigt. Und ich würde in dem Fall argumentieren, dass jede Generation einfach ihre eigene Interpretation verdient hat. Und die Zeiten, die haben sich ja tatsächlich ein bisschen geändert. Ne? Nicht nur von 1954 über 73 und 2003 bis heute. Und auch nicht nur, was den Stoff angeht, sondern vor allem, also der Stoff ist einfach universell. Ne? Das hat Kästner, als er es geschrieben hat, 33, schon perfekt gemacht.
Ja.
Es sind einfach die Umstände, die sich geändert haben. Ne? 1954, die Verfilmung, ich hab die einmal gesehen und ich meine mich zu erinnern, dass Erich Kästner da selbst noch der Erzähler ist. Dann die mit Blacky Fuchsberger. Ich habe auch gerade das Bild vor mir, wie du im Frottischlafanzug zu Hause auf der Couch deiner Eltern.
Oh,
es war wahrscheinlich braunes Kord.
Nee,
Couch.
Nee, war braune Ledercouch.
Ah, oder, und okay.
Ja.
2003 gab es eine Variante, der ich auch was abgewinnen konnte, mit Ulrich Nöten und Sebastian Koch in den Hauptrollen als Böck und Nichtraucher, angesiedelt in Leipzig, umrahmt vom Mauerfall mit diesem Ost-West-Konflikt mit drin. Ja, und jetzt die 2023er Variante von Das fliegende Klassenzimmer spielt nicht in der Großstadt, beginnt zwar in Berlin, sondern so ein bisschen in der, irgendjemand hat geschrieben, Harry Potter-Kulisse. Es ist vor Alpenpanorama, in der aber dann doch ein bisschen was anders ist als in der Vorlage.
Das wertet wahlweise diese Alpenkulisse extrem auf oder Harry Potter
extrem ab. Das wollte ich jetzt gar nicht. Damit.
Aber ja, ich sehe das Bild vor Augen. Was fandest du, macht dieses fliegende Klassenzimmer denn jetzt elementar anders als die Vorgänger?
Es bildet den Schulhof einfach so ab, wie er im Jahr 2023 wirklich aussieht. Das fliegende Klassenzimmer ist nämlich paritätisch und divers besetzt. Aus Martin wird Martina, aus Johnny wird die rebellische, dunkelhäutige Joe und der schüchterne Uli und der Boxer Matze, die dürfen bleiben. Und es waren auch, 73 waren es, glaube ich, 5 Kinder, jetzt sind es nur noch 4. Und der Konflikt auf der Internatsschule ist derselbe, interne gegen externe.
Es gibt nur eine einzige Regel hier bei uns. Interne und externe mischen sich nicht.
Was heißt denn das? Wir, die Internen vom Internat oben auf dem Berg und die Externen unserem Dorf.
Andere Straßenseite ist deren Gebiet.
Und warum?
Keine Ahnung.
War schon immer so.
Genauso war es schon immer so, dass es auch eine Aufführung von Das fliegende Klassenzimmer gibt. Die fällt hier, das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den ich hätte, ein bisschen runter. Die kommt am Ende wie Kai aus der Kiste. Aber es gibt natürlich auch den von mir schon angesprochenen Internatsleiter Justus, gespielt von Tom Schilling, den Nichtraucher, gespielt von Tristan Prütter.
Von dem man fast denken könnte, wenn man so mit halbem Auge nur hinguckt, es wäre ein jüngerer Ben Becker.
Das stimmt.
Mit den,
oh,
mit
ja,
den schwarz geschminkten Augen,
ja,
der kommt
die
total.
Die Assoziation hatte ich auch. Und tatsächlich, also natürlich gibt es den Eisenbahnwaggon, in dem er wohnt und er heißt Nichtraucher, weil er Kette raucht und weil an dem Waggon das Schild Nichtraucher hängt. Ja, das ist eben natürlich auch alles im Film drin.
Was mir jedes Mal übrigens gleich geht, und zwar egal, ob ich irgendeine Version vom fliegenden Klassenzimmer oder in irgendeine Wiederholung von Löwenzahn reingucke, ich will sofort in so einem Eisenbahnwaggon oder Bauwagen wohnen.
Ich glaube, du würdest bei diesen Temperaturen draußen dir den Arsch abfrieren.
Total. Und man schiebt das aber alles so beiseite, weil ich denke dann, das ist fließend Wasser und so, schwierig in so einem Ding, aber diese Eisenbahnwagen-Romantik, die trifft bei mir extrem. Die Gefahr, die immer besteht, wenn erwachsene Menschen Filme machen für ein junges Publikum, ist, dass das so gewollt jugendlich cool rüberkommen soll und dabei aber das genaue Gegenteil erreicht wird. Diese Gefahr ist groß und sie ist auch bekannt in deutschen Filmen für ein junges Publikum. Wir haben da genug erleben müssen über die Jahre. Hier klappt's aber ganz gut, finde ich.
Ja, es ist ein schmaler Grat, der nie ganz kippt. Das kann vielleicht ein bisschen daran liegen, dass die Regisseurin Carolina Hellsgård Schwedin ist. Und die hat vorher vor allem Endzeitfilme gemacht, nämlich einen Film, der wirklich Endzeit hieß. Da ging es um eine Zombie-Apokalypse zwischen Halle und Magdeburg, auch in einem Zug. hatte mit dem Nichtraucher allerdings nichts zu tun. Und die hat natürlich hier nochmal diesen Blick von außen auf Kästner, zusammen mit Drehbuchautor Gerrit Hermanns. Und die verneigen sich mit ihrer Version auch vor Kästners Vorlage und auch vor den alten Verfilmungen, zumindest denen des 20. Jahrhunderts. Da gibt's schon so kleine nostalgische Momente, bei denen ich doch sehr geschmunzelt habe. Direktorin Kreuzkamp, hier eine Frau, also Direktorin, von Hannah Herzsprung gespielt. Ihr Vater Bernd war in der von uns so geliebten 73er-Variante der schöne Theo.
Stimmt.
Also auch hier generationen- und filmübergreifend. Bei Tom Schilling als Internatsleiter musste ich auch lachen, denn der hatte seinen Durchbruch ja selbst als Schüler und Crazy und sieht mit Anfang 40 immer noch aus, als würde er auch als Penela durchgehen.
Macht aber einen guten Bürg.
Macht einen guten Bürg. Und ich fand auch, dass fast alle Schlüsselszenen drin sind, die sich bei mir so ins kollektive Roman- und Filmgedächtnis gebrannt haben. Ne, die große Prügelei, diesmal nicht im Schnee, sondern im Sand, und eine meiner wirklich Lieblingsszenen, Uli im Papierkorb unter der Decke des Klassenzimmers.
Ja, auf dem Schrank im Papierkorb und die Lehrerin, die ihn auch erst nicht sieht, wenn sie reinkommt. Das ist wirklich so eine klassische Szene.
Uli, buchstabier das Wort Ensemble.
Herr von Zimmer?
Was ist hier los? Bei euch piept's wohl! Matze, warum hast du das nicht verhindert?
Es waren einfach zu viele.
Holt ihn da sofort runter.
Und es sind natürlich auch die großen Themen von Kästner, die zeitlos sind. Ne? Freundschaft, Solidarität, Versöhnung, Vergebung, Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen, die Bedeutung von Gerechtigkeit. Klar, als Kästner den Roman geschrieben hat, da gab es sicherlich noch keine Skateboards oder Graffiti, die es hier einfach gibt. Aber das ist halt einfach der Zeitgeist. Und ich fand diese Ergänzung aber nie anbiedernd. Es ist natürlich, wir sind uns einig, nicht die beste Verfilmung. Das ist die von 73. Oh, ich will die jetzt sofort gucken. Ja. Aber es ist gut, um Kindern Kästner näher zu bringen. Dafür kann man tatsächlich einfach mal ins Kino gehen.
So, das könnt ihr sehr gerne tun. Aktuell zu sehen im Kino eurer Wahl die vierte Auflage vom Fliegenden Klassenzimmer. Wir haben uns zwei der Macher, wie gesagt, eingeladen hier ins Studio. Du warst leider nicht da. Ich weiß gar nicht, wie der genaue Hergang gewesen ist. Ob,
du hast gesagt, die kommen. Ich habe gesagt, ich fahre nach Dänemark.
So, ich hau ab, weg bin ich. Also haben wir, habe ich hier, du warst ja nicht da, schön aufgeräumt, weil ich gedacht habe, wenn wir schon so hohen Besuch von der UFA bekommen. Aber ich glaube, am Ende haben sie sich dann doch ganz wohl gefühlt hier in unserem kleinen, schnuckeligen, kuscheligen Büro. Herzlich willkommen, Juliana Maug, Diversity Manager und Patin für den Bereich POC im Diversity Circle der UFA, und Sebastian Werninger, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction GmbH und UFA Distribution GmbH. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Bevor wir uns dem Inhaltlichen widmen, das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, vielleicht ein paar allgemeine Worte zu Produktionsstandards. Mhm. Sebastian, du bist seit 25 Jahren bei der UFA, hast Serien und Filme produziert, mitproduziert, von zum Beispiel Unsere Mütter, Unsere Väter, das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, bis Der Junge muss an die frische Luft oder jetzt eben Das Fliegende Klassenzimmer. Wenn du das mal vergleichst unter so Aspekten wie Umwelt, Energieeffizienz oder auch so Themen wie Arbeitsschutz, Machtmissbrauch, also alles, was so rund um ein oder an einem Filmset passiert. Was ist heute anders als vor 10 Jahren?
Ja, die Welt hat sich zu Recht an diesen Stellen extrem verändert und bewegt. Das sind große Herausforderung für uns in der täglichen Arbeit in den Produktionen und macht die Sache natürlich auch komplexer und schwieriger und teurer, aber es ist total wichtig und wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen, weil es ist letztendlich die Zukunft, in der wir arbeiten. Und wo fangen wir an? Ne? Green Production ist ein Riesenthema, was uns tagtäglich an jedem Set beschäftigt, wo wir versuchen, Lösungen und Wege zu finden, weil es geht um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder. Und wir haben jetzt diesen Planeten über die Zeit schon lange genug missbraucht und haben klarerweise die Verantwortung, da alles Mögliche zu tun, um an der Stelle besser zu werden. Ne? Genauso wie die anderen Themen, die uns beschäftigen, die ganz anders gelagert sind, aber die natürlich selbstverständlich sind, dass wir unsere Gesellschaft so abbilden, wie sie tatsächlich ist und wie sie lebt, und da keine Stereotypen schaffen, sondern uns damit beschäftigen, dass das auch gar kein Thema mehr sein darf, sondern eigentlich selbstverständlich sein muss. Ne? Also es ist ja eigentlich schlimm genug, dass wir darüber reden müssen, weil es immer wieder thematisiert werden muss, weil es eben noch nicht so ist. Und das beschäftigt uns tagtäglich, von der Stoffentwicklung bis zur Postproduktion, bis zur Bewerbung der Filme letztendlich. Ne?
Lass uns das mal kurz versuchen, so ein bisschen konkreter zu machen. Mhm. Also wenn wir reden über Stromverbrauch an Sets, da wird teilweise jetzt mit LEDs bei den Scheinwerfern gearbeitet, anstatt wie früher mit den wirklich stromfressenden Lampen. Mhm. Was sind so andere Beispiele, wo ihr mittlerweile darauf achtet, um zum Beispiel Energieverbrauch einzusparen, um grundsätzlich Arten von Umweltverschmutzung beim Dreh zu verhindern?
Ja, also da gibt's eine ganze Handvoll. Also wir haben ja da auch bei vielen Produktionen jetzt schon auch das Green Production Label erreicht. Also das fängt an beim Catering, sage ich mal, dass wir versuchen, viel auf Fleisch zu verzichten, Veggie Days einrichten, teilweise in Produktion ganz auf Fleisch verzichten, dass wir versuchen, wenn es geht, möglichst ausschließlich mit E-Autos zu arbeiten. Wir haben sogar schon kleinere Produktionen ganz ohne Autos gemacht, nur mit Lastenfahrrädern. Also es ist dann wirklich jetzt eine sehr überschaubare Produktion gewesen, wo es keine großen Distanzen gab.
Kutsche und Pferd wird wird sicherlich bei der langen Ufergeschichte auch schon gegeben haben.
Ja, ja, back to the roots sozusagen. Ja. So, nein, Spaß beiseite, aber wir versuchen natürlich an unseren großen Studiostandorten arbeiten wir ausschließlich mit Ökostrom zum Beispiel und all diese Themen. Aber das kommt natürlich alles immer noch an seine Grenzen, weil die Infrastruktur dafür noch nicht gegeben ist. Also zum Beispiel bei Produktionen, wo wir täglich den Drehort wechseln, da jedes Mal neue Stromanschlüsse zu legen, ist, sag ich mal, allein vom administrativen Aufwand her schon fast nicht möglich. Also die Idee, ganz ohne Generatoren zu arbeiten, die lässt sich momentan noch nicht so richtig umsetzen. Also da muss man auch fairerweise dazu sagen, da ist vieles auf dem Weg und wir bemühen uns bei vielen Dingen, aber es wäre jetzt sicherlich falsch, wenn wir behaupten würden, wir sind da am Ziel und das läuft schon alles perfekt. Also da ist, sage ich mal, wir sind auf der Startbahn, aber wir müssen auch noch abheben und landen. Also da ist noch ein weiter Weg vor uns.
Wirkt fast, als könntest du meine Anschlussfrage lesen, die hier steht, weil natürlich das naheliegt, ne? Die Frage nach den Schwierigkeiten, gerade beim Thema Green Productions. Wir kennen das teilweise aus der Politik, so dieses Argument zu sagen, ja, wir wissen, dass es 5 vor 12 oder in manchen Fällen eher so 5 nach 12 ist. Aber die Dinge gehen ja oftmals, in Klammern angeblich, nicht so schnell, wie sie eigentlich müssten. Also habt ihr da auch so avisierte Zeitpunkte in der Filmproduktion wie, ich sag mal, klimaneutral bis 2030, 40, 50? Gibt's da sowas in der Branche, dass man sich so Ziele setzt, bis wohin man das dann auch wirklich flächendeckend umgesetzt haben will?
Ich glaube, das Motto muss heißen, so schnell wie möglich, ne? Aber so richtig klare Deadlines haben wir da nicht. Und ehrlich gesagt verändert sich ja die Technik und die Maßnahmen auch jedes Jahr wieder. Und von daher, glaube ich, wird es auch nie einen Punkt geben, wo man sagt, wir sind am Ende. Ne? Also ich glaube, das ist ein Prozess, der wird uns für den Rest unseres Lebens zumindest beschäftigen und wird immer andauern. Von daher glaube ich nicht, dass man da einen Zeitpunkt setzen kann, wo man sagt, okay, jetzt haben wir alles hingekriegt. Also der Illusion und da liege ich nicht.
Ein weiteres ebenso wichtiges Thema für alle Unterhaltungsproduktionen ist Chancengleichheit und Diversität. Und das nach Möglichkeit eben sowohl vor als auch hinter der Kamera. Da kommst du ins Spiel, Juliana, als eben unter anderem Patin für den Bereich POC im Diversity Circle der UFA. Der ist ja, soweit ich weiß, mit 4 ExpertInnen besetzt, also neben dir.
Es sind mittlerweile 5.
Ah, okay,
sogar. Wir
noch
haben
weiter
die
gewachsen.
Vielfaltsdimension Alter noch hinzugenommen,
ja.
Weil auch da immer wieder auffällt, dass gerade Frauen, ältere Frauen und Schauspielerinnen quasi nicht mehr so oft besetzt werden und das ja eben auch Teil unserer Gesellschaft ist, die wir abbilden wollen. Mhm. Deswegen haben wir die Dimension noch dazugenommen. Mhm. Also das heißt, wir sind 5 PartInnen.
Ja.
Wir haben einmal den Bereich POC, dann haben wir den Themenbereich Menschen mit Behinderung, dann haben wir den Themenbereich Alter. Mhm. Und den Themenbereich LGBTIQ+.
Mhm. Wie sieht eure Arbeit in diesem Circle aus? Mir war der vorher nicht bekannt. Was genau macht ihr da?
Ja, also wir sind zum einen AnsprechpartnerInnen für die Mitarbeitenden, die mit Diversitätsthemen zu uns kommen möchten. Da geht es einmal natürlich darum, um den Inhalt. Also dass ich zum Beispiel biete auch Sensitivity Readings an. Es geht auch darum, wenn Casting-Aufrufe gestartet werden, wie formuliert man dann richtig? Ja, um solche Dinge kümmern wir uns dann und Dann gibt es halt eben aber auch die Bereiche, die einzelnen Bereiche, wo jede Patin, jeder Pate für sich auch gucken kann, was möchte ich anschieben innerhalb der Firma. Das sind dann Workshop-Angebote für Mitarbeitende, Keynote-Angebote für Mitarbeitende, um halt eben innerhalb der Firma zu sensibilisieren, zu professionalisieren und im besten Fall dann langfristig zu institutionalisieren, um eben diese Diversität, die wir halt leben wollen, auch wirklich leben zu können.
Du musst uns ein bisschen was erzählen über deinen Weg durchs Unternehmen, weil ich den sehr spannend finde. Der begann nämlich, habe ich gehört, es gibt ein schönes Video bei euch auf der Website, wo du dich vorstellst und deine Arbeit, und ich daraus erfahren habe, du hast angefangen als Eiskunstlauf-Komparsin in der Serie Alles, was zählt.
Das ist richtig.
Weil du im Leistungssport warst damals.
Genau, weil ich damals, beziehungsweise dann vor dem Studium im Leistungssport war, Eiskunstläuferin. Und ich eigentlich ein Volontariat machen wollte beim WDR und mich beworben hatte. Und es gab dann so verschiedene Themen, die man bearbeiten konnte, um eine Reportage zu erstellen. Und ein Thema war Randsport versus Trendsport. Mhm. Und da habe ich überlegt, ja, was kann man machen, weil Sport war immer so mein Thema. Und genau zu dieser Zeit kam die Serie Alles, was zählt auf Sendung. Und ich habe dann versucht herauszufinden, ob die Mitgliederzahlen in den Eiskunstlaufvereinen gestiegen sind, seitdem es die Serie gab. Mhm. Und es war tatsächlich so. Und natürlich mit dem Zug fährt Tanja Tschewtschenko. Und daraufhin habe ich dann überlegt, könnte man da eben eine Reportage draus machen, dass Eiskunstlauf ja früher damals mit Kati Witt und so, war das ja wirklich ein ganz toller Trendsport. Und der wurde dann immer mehr zum Randsport. Und der Weg zurück quasi über die Serie schien da gar nicht so weit weg. Und deswegen bin ich dann zu Alles, was zählt gekommen und habe da erstmal recherchiert und durfte mir dann auch das Story Department angucken, mhm. Was mich sehr fasziniert hat, die Arbeit der KollegInnen in diesem Writers Room. Und ich da dann irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte jetzt doch keine Journalistin mehr werden, sondern eine Drehbuchautorin.
Ja, was extrem spannend ist und ich glaube gerade in den vergangenen Jahren noch mal viel spannender geworden ist, wo es ja auch mehr und mehr um die Entwicklung diverser Stoffe geht und auch jetzt einfach eine viel größere Nachfrage dafür da ist. Auf die Gründe kommen wir noch zu sprechen. Erstmal noch die Frage in diesem Circle, wie genau vertrittst du da die Position zum Beispiel von POC? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das vermutlich bei Drehbuch und Casting losgeht, also auch einem Bereich, wo du dich nun sehr gut auskennst. Oder geht's mittlerweile sogar schon den Schritt davor, also wirklich in der hauseigenen Stoffentwicklung und schon von vornherein mit der Suche nach entsprechend divers zusammengestellten Teams?
Ja, also es ist so, dass das wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Also im besten Fall, würde ich jetzt sagen, fängt man natürlich schon im Writers Room an. Ich habe sehr, sehr lange als einzige schwarze Frau in Writers Rooms gesessen und durfte ja trotzdem die Geschichten von weißen Figuren erzählen. Also das heißt, ich bin jetzt gar nicht so unbedingt eine Freundin davon zu sagen, dass ich als schwarze Autorin darf jetzt auch nur schwarze Geschichten erzählen. Ne? Und das Privileg hatte ich ja auch immer, dass ich auch das andere machen durfte. Deswegen finde ich auf jeden Fall diverse Writers Rooms wichtig. Also das heißt nicht nur People of Color, Menschen mit Migrationserfahrung, aber genauso wichtig sind eben diese Menschen in den Writers Rooms, weil ich der Meinung bin, dass einfach komplett andere Geschichten nochmal entstehen, wenn diese anderen Perspektiven im Raum sind. Weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe und das sind universelle Themen. Ne? Da geht es jetzt gar nicht um Rassismuserfahrungen in dem Sinne, die ich sicherlich auch gemacht habe und die meine KollegInnen nicht mit mir teilen können. Aber es geht ja auch um Liebe, um die erste große Liebe, Elternverhältnisse, Familiengeschichten. Und ich glaube, dass da halt ganz, ganz viel Tolles entstehen kann, wenn man diese Perspektiven halt hat. Weil auch ganz andere Konflikte, glaube ich, dadurch entstehen können. Ne? Also ich weiß halt oft, wenn ich in den Writers' Rooms saß und, weiß nicht, Daily Soap, ja, klassische Liebesgeschichte, und die KollegInnen sich total einig waren, ja, das ist dann so und so. Und ich habe immer gedacht, ja, aber wieso? Es könnte doch auch, die könnte doch auch viel mehr Zweifel haben, die Hauptfigur. Und ich konnte das aber nie so rüberbringen, weil ich glaube, meine Lebensrealität einfach eine ganz andere, weil ich natürlich in Liebesgeschichten im Privaten als junges Mädchen mir vielleicht andere Gedanken gemacht habe, warum der Typ mich jetzt irgendwie nicht gut findet, als jetzt vielleicht meine weiße Freundin mit blonden Haaren. Also, ne, also mhm. so. Und ich konnte das aber nie so greifen und auch nie so richtig rüberbringen, bis ich dann mal in einem Writers Room war, wo halt mein Kollege halt drin saß, der auch schwarz ist. Und also, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es halt dann auch mehr als eine People of Color oder Menschen mit Migrationserfahrung oder Mensch mit Behinderung braucht, um dann auch so Verbündete zu haben und um das dann irgendwie auch rüberbringen zu können, weil das immer noch sehr schwierig ist, quasi dieses, das zu erklären. Also vieles ist halt auch einfach, das fühlt man halt, das ist jetzt hier so. Ja. Ne, aber so, ja. ne, also dieses Selbstverständnis dafür. Deswegen das Writers Room, also im besten Fall divers besetzte Writers Rooms. Ja. Aber man kann natürlich auch, und das funktioniert auch, finde ich, wunderbar bei den Stoffen, die ich dann mal bekomme, dass ich mir das angucke und meine Perspektive reinbringe, einfach nur als Hinweis und dann merkt man halt, passiert halt nochmal was. Also ganz wichtig ist halt einfach dieser Austausch darüber. Ne? Also ich muss jetzt nicht an jedem Stoff beteiligt sein, aber einfach mit Menschen aus diesen Gruppen dann zu sprechen und zu sagen, guck mal drüber und wie empfindest du das oder was bringst du an Erfahrung mit und dann daran weiterzugehen, bis dann das Buch irgendwann entstanden ist und gecastet wird und so. Also ich glaube, das ist irgendwie, man kann das gar nicht so trennen, ne? Aber ich glaube, dass man an jedem Schritt trotzdem noch eingreifen kann.
Dieser notwendige und wichtige Perspektivwechsel, Sebastian, wie geht ihr da innerhalb der Company mit um? Also klar, es wird ein anderes Augenmerk drauf gesetzt. Schafft ihr die entsprechenden Räume dafür? Wird da schon bei der Vergabe von Stoffen mittlerweile drauf geachtet? Weil es entsteht manchmal so ein bisschen der Eindruck, kommen wir gleich auch noch drauf, dass diverse Stoffe deshalb vorangetrieben werden, weil das halt gerade, Anführungszeichen, im Trend ist. So nach dem Motto, das müssen wir jetzt machen, damit wir nichts verschlafen. Aber das wäre dann ja nicht wirklich eine Perspektive einnehmen, sondern das wäre ja quasi so ein bisschen so tun, als ob. Wie kriegt ihr das hin bei euch?
Ja, ich glaube, beides ist in Ordnung, weil es gibt großen Nachholbedarf, was die Erzählung von diversen Stoffen betrifft. So, von daher finde ich es jetzt erstmal nicht schlimm, wenn auch vieles unter dem Hintergrund passiert, okay, wir müssen da jetzt mehr machen. So, also ich glaube, da gibt es erstmal jetzt sehr, sehr viel Nachholbedarf, so dass es sich nicht erschöpft. Aber mir ist es natürlich total wichtig, dass es auch Stoffe sind, wo das einfach von Hause aus gegeben ist, ja. Also wo man jetzt nicht anfängt, künstlich Figuren oder Handlungsstränge zu erfinden, nur um eine Diversität in den Stoff zu bringen, sondern ich versuche immer Stoffe zu finden, wo man sagt, okay, da ist es einfach gegeben in der Geschichte und man muss es gar nicht erfinden. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei Ein Fest fürs Leben ist das vollkommen gesetzt, dass es Menschen aus Syrien gibt, dass es eine schwarze Hauptfigur gibt. Also das muss gar nicht begründet oder irgendwie extra geschrieben werden, sondern es ist halt so gegeben und das finde ich eigentlich am schönsten und am besten, wenn wir Stoffe finden, die letztendlich auch unseren Alltag und unsere Realität abbilden, ohne dass man da jetzt sagen muss, okay, wir machen jetzt eine Checkliste und gucken mal, ob wir alle Faktoren, die Diversity irgendwie beeinflussen können, unterbringen. Das finde ich dann nicht den richtigen Weg.
Und ich finde, es gibt ja auch da nochmal Unterschiede, ne? Weil man kann ja eben eine Geschichte machen über ein gewisses Thema, was damit reinfällt, wie wir machen eine Rassismusgeschichte, wir machen eine Geschichte über Menschen mit Behinderung, dann hat man ja einen anderen Fokus darauf und dann gibt es eben auch die Geschichten, wie Sebastian halt sagt, das ist halt eine Geschichte und wir nutzen diese Geschichte und besetzen die oder bespielen Figuren, die unsere Gesellschaft abbilden, ohne dass wir das aber dann immer da so thematisieren. Trotzdem hat man dann natürlich diese Perspektive, ne, die finde ich, muss man trotzdem mitbedenken. Aber ich glaube, das ist auch, deswegen ist das ja so ein spannendes Feld eigentlich, ne, dass man halt beides machen kann.
Ja, und beides hat seine Berechtigung. Ja. Also wir haben zum Beispiel Sam 1 Sachse, Serie für Disney Plus, produziert, die dieses Jahr rausgekommen ist mit Malik Bauer in der Hauptrolle. Die erste Serie in Deutschland mit einer schwarzen Hauptfigur, wenn ich es richtig wahrgenommen
habe. Haben wir auch hier besprochen in der Sendung.
Ja, und klar, da liegt der Fokus natürlich auch sehr stark auf Diversity, weil es ist eine Geschichte, die Diversity von A bis Z behandelt. Und genauso hat aber auch ein Fest fürs Leben seine Berechtigung, der, wie ich finde, sehr divers besetzt ist und diverse Figuren erzählt, das aber in der Vorlage des Stoffes liegt und gar nicht irgendwie explizit jetzt deswegen so geschrieben wurde.
Wie weit würdest du sagen, sind wir da mittlerweile auf einem guten Weg, dass es mehr und mehr in solchen Rollenbeschreibungen weggeht von Tokenism oder von Klischees oder von Typecasting? Also wie weit sind wir da schon, dass Rollen in solchen Produktionen eben nicht mehr so wirken, als wären sie nur deshalb reingeschrieben worden, damit sie diesen Stempel bekommen, diesen Bank-Diversitätsstempel?
Also ich finde, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind. Weil wir ja schon den Schritt, also zumindest die UFA, ja den Schritt schon vorher geht, darüber nachzudenken. Ne? Also darüber zu reden, darüber nachzudenken, was bedeutet es, wenn wir das jetzt so machen. Deswegen finde ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben ja auch die Selbstverpflichtung nochmal, weil du eben gefragt hattest nach den konkreten Zielen für Green Production, haben wir ja die Selbstverpflichtung gemacht. Und da haben wir zum Beispiel uns das konkrete Ziel gesetzt bis 2024, im Gesamtportfolio der UFA-Produktion die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist. Und das ist halt zum Beispiel etwas, wo ich merke, dass das, also dadurch, dass es da ist, hilft es uns dabei, besser zu werden. Ne? Also ich glaube, dass das dass es schrittweise passieren wird und die Ergebnisse kann man jetzt auch gar nicht so konkret sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie auch schon total super, also es geht immer besser, aber ich finde, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, und uns Ziele gesetzt haben, die halt nicht unerreichbar sind und die gleichzeitig dabei helfen, also besser zu werden.
106 Jahre UFA stehen mittlerweile schon auf dem Tacho. Wie sollen die nächsten 106 aussehen? Oder sagen wir mal ein bisschen vorsichtiger, vielleicht die nächsten 6 Jahre? Also wo soll es euren Wünschen nach hingehen in der Entwicklung, um einerseits weiter konkurrenzfähig zu bleiben als Filmproduktionsstandort Deutschland, sage ich mal, andererseits aber auch, um die Zeichen der Zeit gerade halt nicht zu verschlafen?
Ja, also es sind ja viele Fragen in einer. Also wenn wir über den Produktionsstandort Deutschland sprechen, glaube ich, haben wir Herkulesaufgaben vor uns. Insbesondere jetzt ja die Förderreform, die Gott sei Dank ja jetzt angestoßen wurde, aber die auch noch einen weiten Weg vor sich hat. Also wir brauchen endlich ein konkurrenzfähiges Fördersystem in Deutschland, damit wir im internationalen Vergleich überhaupt noch mithalten können. Wir brauchen ganz dringend eine Investitionsverpflichtung, vor allem für die Streaming-Anbieter, die aus dem Ausland hierher kommen, dass sie auch in Deutschland einen Mindestumsatz machen müssen. All diese Themen sind absolut entscheidend, weil wir sind gerade in einer, ja, nicht existenziellen Krise, aber schon in einem verschärften Modus gerade in Deutschland, was die Produktionslandschaft betrifft, weil die Aufträge sind massiv eingebrochen. Also bin ja im regelmäßigen Austausch auch im Rahmen der Produzentenallianz mit vielen KollegInnen von anderen Produktionshäusern, und wir als großes Unternehmen stehen da immer noch irgendwie am gesündesten da, aber es gibt viele, die wirklich kurz vor der Insolvenz stehen, und dementsprechend sind da große Aufgaben für uns alle, diesen Produktionsstandort erstmal zu sichern und konkurrenzfähig zu machen. Und da stehen Investitionsverpflichtungen und eine Förderreform an erster Stelle. So, das ist der Standort. Und was die UFA betrifft, magst du kurz was sagen?
Ja, also inhaltlich, das wollte ich eben nämlich schon sagen, würde ich mich super freuen über mehr wie das fliegende Klassenzimmer. Weil ich zum Beispiel ich hätte mich so gefreut als Kind, diese Hauptfigur zu sehen. Mhm. Ne? Also das hat mich so richtig zufrieden. Und ich finde, wenn man so noch mehr davon, gerade eben für die Generation, die halt kommt, weil ich glaube, langfristig werden das diejenigen sein, die das Fernsehen, die Filme am Ende so abbilden werden können, wie wir uns das jetzt irgendwie wünschen und vorstellen, weil sie das, glaube ich, viel selbstverständlicher sind und hoffentlich mit einer anderen Sozialisierung eben groß werden. Und da tragen dann Filme, finde ich, wie das fliegende Klassenzimmer mit so einer Besetzung halt bei. Ja, und ich finde, unternehmerisch, also was die Mitarbeitenden betrifft, finde ich, sollten wir noch mutiger werden, uns mehr trauen. So, also das ist so, es hört sich immer so platt an, aber ich glaube, wirklich mal den Mut zu haben, zu sagen, wir machen das halt jetzt mal so, und eben auch hinter der Kamera noch ein bisschen offener und diverser zu werden. Also auch da finde ich, sind wir auf einem guten Weg mit verschiedenen Programmen, die wir machen. Und man muss ja die Menschen auch erstmal erreichen. Also ich finde, da hängt halt so ganz viel dran, ne? Das fängt irgendwie, hat jetzt die UFA nicht viel mit zu tun, aber es fängt ja irgendwie in der Schule schon an. Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt als Kind mit Migrationserfahrung? Die Zugänge zu den Universitäten, ne? Filmunis, so, da spielt ja alles damit rein, damit wir als Produktionsfirma dann auch diese Menschen halt irgendwie weiter fördern können. So, also, aber wir machen halt schon viel, dass wir halt QuereinsteigerInnen halt ausbilden. Also wir versuchen, finde ich, das Bestmögliche da schon voranzugehen, um das auch hinter der Kamera eben divers zu gestalten. Aber ich glaube, Mut ist halt so vor allem das, was halt so. Aber da weiß ich halt eben auch, das ist halt, selbst wenn wir als Firma sagen, wir wollen das so und wir sind da jetzt mal mutig und trauen uns, da hängt ja noch so viel anderes mit dran, dass man dann auch nicht immer das so durchboxen kann.
Wie offensiv oder vorsichtig geht ihr bei der UFA mit dem Thema KI um? Ich meine, in Amerika gehen gerade 160.000 SAG-AFTRA-Mitglieder unter anderem auch deshalb auf die Straße, weil das sehr unklar ist, wie da auch in der Filmbranche in Zukunft mit verfahren werden soll. Jetzt kürzlich hörte ich, ich kann nicht sagen, ob es ein Gerücht ist oder ob was dran ist, aber es machte die Meldung die Runde, das Casting bei Sonne und Beton sei wohl von einer KI gemacht worden. Also im übertragenen Sinne, dass man Profile eingegeben hat, nach denen quasi gesucht worden wäre und eine KI hätte dann sortiert, welches sozusagen die richtigen Schauspielerinnen, Schauspieler für den Film sind. Es ist was, was jetzt da ist, was wir wahrscheinlich nicht mehr wegkriegen. Wie geht ihr jetzt im Augenblick, Stand Oktober 2023 mit dem Thema um?
Ja, es ist natürlich eins der großen Themen der Zukunft und das wird auch in Deutschland klarerweise heiß diskutiert. Also wir haben jetzt auch gerade Tarifverhandlungen mit Verdi und dem BFFS angefangen, wo ich auf der Seite der Produzentenallianz mit am Tisch sitze und da haben wir das Thema natürlich auch, ist ja auch logisch, ist ja auch wichtig, wir müssen ja da auch für Rahmenbedingungen sorgen, wie man mit dem Thema umgeht, ohne dass es dann jetzt sich einfach wie Unkraut erstmal entfalten kann und es keiner kontrolliert, ne? Das Thema wird uns verfolgen und es wird viele Prozesse beschleunigen und vereinfachen. Das braucht man nicht wegzudiskutieren, aber ich bin am Ende immer noch davon überzeugt, dass die Kreativität, die die Basis unseres Schaffens ist, von keiner KI am Ende geleistet werden kann. Von daher sehe ich der Sache zwar mit großem Respekt, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit entgegen, weil ich glaube, das, was wirklich entscheidend dafür ist, dass unsere Produkte entstehen, am Ende keine KI erzeugen kann. Aber klar, es ist natürlich gerade für SchauspielerInnen oder noch konkreter für SynchronsprecherInnen ein Riesenthema, weil da ganze Existenzen gefährdet sind und da sind wir alle in der Verantwortung, jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen, wie man das regelt, dass das eben nicht passiert. Und von daher habe ich auch großes Verständnis dafür, für die Forderungen, die da auf der anderen Seite gestellt werden und die Fragen auch. Und haben wir auch die Verantwortung, Regularien zu finden, wie wir damit umgehen. Und das wird sich ja auch, das ist ja wie bei allem, in einer Beschleunigung entwickeln, die wir jetzt vermutlich heute 2023 noch gar nicht absehen können. Und 2025 wird die Diskussion nochmal anders sein. Aber ich glaube, dass es insbesondere im technologischen Bereich auch viele Verbesserungen mit sich bringen kann. Also ich finde, man darf das jetzt auch nicht nur aus oh Gott, das wird uns alle unsere Arbeitsplätze irgendwie wegnehmen und Filme werden nur noch im Computer entstehen. Das glaube ich gar nicht, aber es wird auch viele, viele Themen geben, die die Dinge beschleunigen, verbessern und uns noch neue Chancen bieten werden.
Also das, was ich auch so mitbekomme, es gibt ja auch, soweit ich weiß, sogar eine Arbeitsgruppe, also wie so ein Circle, also für KI quasi. Mhm. Und die KollegInnen, die beschäftigen sich da ganz intensiv mit. Ne? Also was gibt's für Tools, die wir dann auch quasi nutzen können? Also, da guckt man auch eher, was können wir Positives daraus ziehen dann für uns, als da jetzt den Kopf in den Sand zu stecken.
Also wir beschäftigen uns mit dem Thema tagtäglich. Ja. Wie ja. Juliana sagt, gibt es da auch einen Circle. Wir haben viele Circles in der UFA, wie man merkt, der sich speziell damit beschäftigt. Aber wir sind eher momentan damit beschäftigt zu gucken, wo können wir Dinge optimieren, als dass wir uns damit beschäftigen, wie können wir ganze Arbeitsbereiche ersetzen durch KI. Also auf dem Standpunkt sind wir noch nicht und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern. Aber es wird kommen und man muss es klären.
Ja, ich habe gerade gelesen, dass für den neuen Pumuckl-Film eine KI die Stimme von Hans Clarin quasi wieder zum Leben erweckt hat. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob ich das irgendwie nostalgisch schön oder einigermaßen gruselig finden soll. Ich denke noch drauf rum. Ich weiß es nicht genau zum Zeitpunkt jetzt. Aber ja, wie du sagst, wie ihr sagt, wir werden irgendwie damit umgehen, auch in den kommenden Jahren. Wir behalten euch natürlich dabei im Auge, denn das ist unser Job, also euch auf die Finger zu gucken und über hoffentlich viele echte Innovationen berichten zu können und darüber, dass die Filmbranche ein Kreativpool ist, der ja mit diesen wichtigen Themen vorangeht, anstatt ihnen hinterher zu hinken. Ich denke, das wird auch euer Anspruch sein.
Absolut.
Vielen Dank, Juliana Mauck, Diversity Manager und Patin für den Bereich POC im Diversity Circle der UFA und Sebastian Werninger, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction GmbH und UFA Distribution GmbH. Ihr habt so wahnsinnig lange Namen, ihr beiden. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Vielen Super. Dank, dass wir da sein durften.
Genau, vielen Dank.
Ja, vielleicht so als kleiner Status quo. Deutscher Film, deutsche Filmlandschaft. Ich denke, da war einiges draus zum Mitnehmen. Vielleicht nicht ganz überraschend, dass wir rausgehen aus dem Gespräch mit der Aussicht auf, klar, tut sich schon einiges, aber es muss halt auch noch einiges getan werden, damit Umstände an Filmsets so sind, dass wirklich alle letzten Endes da gut und gerne arbeiten können und zufrieden sind. In der kommenden Woche haben wir jemanden zu Gast, auf den wir uns beide sehr gefreut haben und ihn auch jetzt zur Zeitpunkt, wo wir drüber reden, gerade eben getroffen haben. Es ist so uncharmant, wenn man dann bei dem Gast und ihn bleibt und dann ist es aber Sandra Hüller.
Es ist vor allem die Sandra Hüller, ja, die ich schon sehr lange sehr bewundere, sehr schätze. Eine der nicht nur besten, sondern auch klügsten SchauspielerInnen, die es in Deutschland gibt. Die hat einen neuen Film. Sie hat zwei neue Filme. Einer kommt Ende Februar, einer kommt jetzt. Anatomie eines Falls, ein französischer Film. Der Gewinner der Goldenen Palme in Cannes von Justine Triet. Den Film stellen wir euch nächste Woche natürlich ausführlich vor. Und dann gibt es auch das Interview mit Sandra Hüller zu hören in der nächsten Ausgabe Eine Stunde Film.
Bis dahin gibt es für euch zwei UFA-Filme, die ihr gucken könnt. Haben wir darüber geredet heute, wünschen euch dabei viel Spaß, eine gute Zeit. Passt auf euch auf und guckt besser für euch nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.